NDR Info. Themen des Tages.
Eigentlich ist die erste Landtagssitzung eher Routine. Nach der Wahl kommen die Abgeordneten zusammen und wählen erstmal einen Präsidenten. Nicht so in Thüringen. Die Landtagssitzung wurde zum politischen Tauziehen, vielleicht auch zum ersten Showdown mit einer starken Höcke-AfD. Es wurde gebrüllt, es wurde gemauert und immer wieder unterbrochen. Das wird gleich eins unserer Themen sein. Dann beschäftigt uns die Krise bei den Grünen. Nach dem Vorstand um Lang und Nuripur schmeißt auch der Vorstand der Grünen Jugend hin, um was zu erreichen politisch. Dazu gleich auch ein Interview. Und die Eskalation zwischen Israel und der Hisbollah und eine erneut schrumpfende deutsche Wirtschaft. Das sind die Themen des Tages für diesen Donnerstag, den 26. September, durch die wir jetzt gemeinsam steuern. Ich bin Nina Zimmermann. Guten Abend. In Thüringen hat das Parlament zum ersten Mal seit der Wahl sich zusammengefunden und schon bei dieser ersten Sitzung ging es drunter und drüber. Gleich beim ersten Tagesordnungspunkt wurde immer wieder unterbrochen. Die AfD stellt in Thüringen ja erstmals die stärkste Fraktion in einem Landesparlament. Und damit kommt ja auch das Vorschlagrecht für den Posten des Landtagspräsidenten. Aber CDU, BSW, Linke und SPD lehnen einen AfD-Politiker für dieses Amt ab. Der Ton heute im Thüringer Landtag scharf und aufgeregt.
Ich denke, ich habe das ausgeführt, dass ich
darf
nicht
hier keine Wortmeldung machen, bevor Sie mit Ihren Äußerungen fertig sind. Das kann doch nicht im Sinne der Demokratie sein.
Das erste Mal, dass man sich zur Sitzung trifft und dann gleich mal einen Vorgeschmack bekommt, wie vertrackt und explosiv die politische Lage im kleinen Freistaat ist. Uli Sondermann-Becker hat für uns diese erste Sitzung oder ja den Versuch davon beobachtet. Unterbrechung reihte sich an Unterbrechung bis zum Abbruch und Vertagung auf Samstag. Was haben wir da heute erlebt?
Naja, wir haben auf jeden Fall so eine Minussternstunde des Parlamentarismus in Thüringen erlebt, weil so schlimm war es wirklich noch nie. Weil, wie gesagt, normalerweise sind diese ersten Sitzungen ja eher so Formalien. Jetzt hatte ja die AfD gesagt, na, wir bestehen drauf, dass wir als stärkste Fraktion den Vorschlag machen, Klammer auf, und dass der dann auch hinterher gewählt wird, Klammer zu. Die anderen hatten schon von Anfang an angekündigt, dass sie eben keinen Vertreter der AfD wählen. Die AfD hat aber dazu eben, das kann man auch, glaube ich, durchaus als Provokation verstehen, auch noch Wiebke Musal aufgeboten. Wiebke Musal ist eine ehemalige Abgeordnete, die in ihrer ersten Wahlperiode Aufsehen erregt hat, weil sie den Landtag betrogen hat um mehrere tausend Euro. Und dafür ist sie auch verurteilt worden. Sie hat mehrere tausend Euro Geldstrafe gezahlt. Also es ging eben darum, dass man diesen Kandidaten nicht wählen wollte, dass man dann gesagt hat, wir können ja als Landtag natürlich, wenn wir hier zusammenkommen, können wir uns unsere Regeln, wie wir so unsere Arbeit gestalten, selber gestalten. Deswegen der Vorschlag von SPD, BSW und CDU, dass man gleich von Anfang an mehrere Kandidaten hat und dann eben auch am Ende des Tages sozusagen einen Landtagspräsidenten hat und dann arbeiten kann, zum Beispiel auch einen Ministerpräsidenten wählen.
Der Streit ging ja gleich beim ersten Tagesordnungspunkt los, bei der Rede des Alterspräsidenten. Da muss man kurz erklären, der ist bis zur Wahl eines Landtagspräsidenten derjenige, der die Geschäfte führt. Jürgen Treutler ist das in Thüringen, der Älteste und gehört der AfD an. Dass es jetzt beim ersten Sitzungspunkt gleich schon so laut wird, so scharf wird, wie überraschend kam das? Oder hatte man vielleicht schon erwartet, dass man zumindest der Geschäftsordnung ein bisschen weiterkommen kann?
Naja, also es ist eigentlich noch schlimmer geworden, als wir uns das vorher so überlegt hatten oder so durchdiskutiert hatten, weil der Alterspräsident eben tatsächlich eins zu eins die Haltung der AfD übernommen hat und dabei auch geblieben ist über die ganzen Stunden. Auch mit allen Unterbrechungen, also dabei geblieben ist, dass die AfD, die hat halt gesagt, nein, wir müssen erst den Präsidenten wählen oder vielmehr unsere Präsidentin wählen und dann kann der Landtag sozusagen über alles Weitere und eine Änderung der Geschäftsordnung oder so diskutieren. Und das hat der Alterspräsident durchgezogen. Jetzt ist es ja so, das ist in der Hamburger Bürgerschaft wahrscheinlich nicht anders. Also wenn zum Beispiel Anträge zur Geschäftsordnung gestellt werden, dann müssen die auch behandelt werden. Das hat der Alterspräsident verhindert. Da kam es dann eben auch zu turbulenten Szenen. Eine Szene haben wir ja eben auch gehört. Da wurde sich angeschrien, angemault. Dann hat der Alterspräsident auch noch angefangen, Ordnungsrufe zu verteilen. Das darf er überhaupt nicht als Alterspräsident, weil er eben kein normaler Landtagspräsident ist. Also das ging so weit, dass der Landtagsdirektor, das ist sozusagen der Chefjurist hier des Hauses, auch hinterher öffentlich gesagt hat, wie sich Jürgen Treutler da verhält. Das ist rechtswidrig. Und das endete dann eben damit, dass die CDU gesagt hat, so, wir kommen hier jetzt nicht weiter, wir ziehen vors Thüringer Verfassungsgericht. Daraufhin hat dann der Alterspräsident die Sitzung vertagt auf Samstag. Da ist zum Beispiel auch die Frage, ob er das eben überhaupt darf, weil normalerweise Sitzungstermine oder so eben auch vom Ältestenrat oder so gemeinsam gefunden werden.
Jetzt haben Sie schon gesagt, selbst wir als Journalisten haben uns natürlich vorher einen Kopf gemacht, wie das ablaufen könnte heute. zwei Fragen. Wie vorbereitet war das durch die AfD? Wie sehr liest man auch die Handschrift in allem, was Teutler gesagt hat, von Höcke zum Beispiel? Und die Folgefrage, wie vorbereitet waren denn CDU, BSW und Linke und SPD?
Ja, die SPD hat sich vorher nicht in die Karten gucken lassen. Also es gab halt vorher eine Abstimmung im Ältestenrat, auch schon vor Monaten, wie eben die Regeln zu diesem Vorschlagsrecht auszulegen sind. Und da wurde dann eben gesagt von den Juristen, das steht auch in den Verfassungskommentaren, dass es eben ein guter Brauch ist, dass eben die stärkste Fraktion den Präsidenten stellt. Es ist aber eben kein Muss, das muss nicht so sein. Also sie darf den Vorschlag machen, dann müssen die anderen darüber abstimmen. In diesem Fall war es halt so, der Vorschlag wäre ins Leere gelaufen, dann hätte die AfD theoretisch, wenn sie bei dieser Rechtsauffassung sich damit durchgesetzt hätte, hätte sie jeden ihrer 32 Abgeordneten zur Wahl stellen können. Das hätte ewig gedauert und deswegen dann wurde dann eben auch die Notbremse gezogen. Ja, wie vorbereitet waren die anderen? Die hatten sich schon auf alle möglichen Szenarien eingestellt. Die Landtagsverwaltung sagte auch, dass sie so bis zu 20 verschiedene Szenarien durchgerechnet hatten. Ich denke, der Landtagsdirektor, der hatte noch nie so viel zu tun wie heute. Allerdings, glaube ich, ist er mit seinen Hinweisen ja auf Regeln, Geflogenheiten, Verfassung und so weiter auch wahrscheinlich noch nie so sehr auf taube Ohren gestoßen, wie eben, wenn er versucht hat, dem Alterspräsidenten da während der Sitzung etwas zu erklären.
Der Tag hat auf jeden Fall gezeigt, wie ungeübt man in Deutschland auch ist, wenn jemand sich nicht an die Geschäftsordnung hält.
Genau.
Herr Sondermann-Becker, vielen Dank erstmal für diese Einschätzung zum ersten Sitzungstag im Thüringer Landtag. Mit einem turbulenten Verlauf und letztendlich ja der Verlegung auf Samstag und auch der Anrufung des Thüringer Verfassungsgerichts. Die Grünen, kommen wir zur nächsten Krise, stecken in der schwersten Krise seit langem. Erst trat gestern die Grünen-Spitze zurück, das schien ja noch abgesprochen. Heute verlässt der komplette Vorstand der Grünen-Jugend die Partei. Warum die Nachwuchspolitiker keine Möglichkeit sehen, ihre Politik in ihrer eigentlichen Partei durchzubringen, das vertiefen wir gleich mit einer, die aussteigt. Vorher geht Torben Ostermann der Frage nach, warum eigentlich alle Parlamentsparteien auch Jugendorganisationen haben und darauf setzen.
Na, ist eine gute Frage, denn in viele Parteien kann man auch schon als Jugendlicher eintreten, zum Beispiel auch bei den Grünen. Jugendorganisationen können allerdings ein bisschen mehr machen, was sie wollen, weil sie offiziell nicht zur Partei gehören. Sie können also radikalere Positionen vertreten und auch mal lauter mit ihrer Kritik werden. Und natürlich sind Jugendorganisationen auch geeignet, um Talente zu entdecken. Viele führende Politiker haben in Jugendorganisationen angefangen, politisch zu arbeiten. Kevin Kühnert zum Beispiel war bis vor nicht allzu langer Zeit Chef der Jugendorganisation der SPD und ist dann Generalsekretär geworden. Übrigens auch der Bundeskanzler Olaf Scholz war mal bei den Jusos. Ähnliche Karrieren gibt es bei allen anderen Parteien auch.
Man kann eigentlich machen, was man will in einer Parteijugend, haben wir gerade gehört. Aber warum sehen das einige in der Grünen Jugend nicht mehr so? Die Vorsitzenden der Grünen Jugend, Svenja Apun und Katharina Stoller, haben ihren Rücktritt von ihren Ämtern und ihren Austritt aus der Partei erklärt. Und gemeinsam mit dem Rest des insgesamt 10-köpfigen Vorstands wollen sie die Partei ganz verlassen. Das hat man sich nicht erst vergangene Woche erstmal so vorgenommen, auch nicht erst mit dem Rücktritt von Lang und Nuripur. Darüber wurde länger gesprochen. Rukia Subotina ist im Vorstand der Grünen Jugend in Niedersachsen. Ich konnte sie eben sprechen und wollte wissen, ob sie die Meldung denn bestätigt, dass auch in Niedersachsen der Landesvorstand zurücktritt.
Wir schließen uns dem Bundesvorstand und ihrer Analyse an. Und deswegen ist der einzige konsequente Schritt, aus der Partei auszutreten. Und damit sind wir auch der erste Landesvorstand, der diesen Schritt mitgeht.
Sie teilen ja auch auf Instagram heute das Gründungsvideo dieser neuen Organisation Zeit für was Neues. Das Projekt, das vom Bundesvorstand kommt und ein Zitat dezidiert linker Jugendverband sein soll. Die Linkspartei hat Solid, es gibt die Greenpeace-Jugend, es gibt die Gewerkschaftsjugend. Es gibt schon Jugendliche, die in den Bereichen politisch aktiv sind, aber noch mehr zersplittern ist ja auch eine Gefahr, gar nicht mehr gehört zu werden.
Ich kann Ihre Frage total nachvollziehen, aber ich glaube, eine große Gefahr, die wir jetzt gerade auch merken, ist, dass wir Ziele verfolgen, die einfach nicht mehr mit den Zielen der Grünen einhergehen. Wir merken halt oft, also es war eine schmerzhafte Erkenntnis zu sehen, wie sich die Grünen immer wieder nicht durchsetzen konnten und trotz Regierungsbeteiligung keine Verbesserung für die Menschen wirklich erzielen konnte, die in Armut oder in Unsicherheit leben. Und deswegen habe ich mich zum Beispiel auch oft gefragt, ob wir denn nur dieser stachelige Jugendverband oder die Jugendorganisation der Grünen sein müssen oder uns noch krasser reinhängen müssen, die Partei zu verändern. Aber wir mussten halt eben auch feststellen, dass Grüne meist gar kein Interesse daran haben, unbequeme oder gar grundlegende Fragen zu stellen, die die Vermögensverteilung zum Beispiel in Deutschland generell kritisiert, Zu selten sahen wir zum Beispiel, dass konsequentes politisches Handeln folgte. Und man muss sich entscheiden, steht man bedingungslos an der Seite der Menschen mit ihren großen und kleinen Sorgen oder versucht man, allen die Hand zu reichen und tolle Kompromisse zu machen.
Welche Befürchtungen hatten Sie denn jetzt gerade mit dem Blick auf die kommenden Monate, welchen Weg die Partei geht, den Sie nicht mitgehen wollen?
Naja, ich glaube, ehrlich gesagt, haben wir es die letzten Jahre und Monate schon gesehen. Wir haben als Grüne Jugend ja immer wieder probiert zu warnen, uns einzubringen und irgendwie so riesige Verkehrsschilder aufzustellen, bevor sich diese Partei in die Sackkasse manövriert hat. Und wir haben gesagt, so können wir nicht mehr authentisch weiter Politik machen und wir wollen uns wirklich für die Menschen einsetzen und wirklich Lebensrealitäten verändern.
Sagt die noch Landessprecherin der Grünen, Rukia Subotina, im Gespräch über die Pläne aus der Parteijugend, sich mit einer neuen linken Organisation selbstständig zu machen und die Grünen ganz zu verlassen. Pascal Ledin hält genau diesen Schritt für falsch. Er ist der jüngste Abgeordnete in Niedersachsen und er sitzt für die Grüne Jugend im Landtag in Hannover. Und er will dort auch bleiben.
Ich merke vor allem hier im Landtag, dass wenn man regiert, auch Sachen verändern kann. Und bei den Grünen ist es so, wir haben immer harte Debatten auf Bundesebene und auch auf Landesebene. Und diese Debatten, die müssen wir führen, damit wir auch in der Realität was verändern können. Und ich glaube, es ist nicht schlau, sich jetzt aufzuteilen in kleinere Lager und im Zweifel damit nichts bewegen zu können.
Das ist eigentlich, glaube ich, das Verwunderliche für viele Beobachterinnen und Beobachter, dass die Grüne Partei eben so eine Tradition hat, sich über lange, intensive Debatten auch zu neuen Standpunkten zu entwickeln. Warum können das die scheidenden Kollegen in der Parteijugend nicht mehr finden? Was haben diese in Gesprächen so gehört, warum das da nicht mehr möglich ist alles?
Ja, ich denke, dass da einfach die Vorstellung und die Realität auseinanderklafft. Wir haben harte Asylrechtsreformen auf Bundesebene gehabt und die sind überhaupt nicht vereinbar mit dem Grüne Jugendprogramm. Und ich kann die Kritik auch daran verstehen. Ich bin damit auch nicht einverstanden. Aber ich finde, wie gesagt, der Weg ist, durch die Partei was zu verändern und auch in der Partei was zu verändern. Und gerade zu der jetzigen Zeit, wo auch unsere Bundesvorsitzenden zurückgetreten sind, gerade jetzt wäre der Moment gekommen, wo man diese Stimmen auch braucht.
Ja, das ist ja auch die Interpretation zum Beispiel von Anton Hofreiter. Der hat ja heute auch schon darauf reagiert und sagt, er begrüßt diesen Neustart für die Grüne Jugend. Warum kann das vielleicht auch eine Chance sein, wenn der eine oder die andere jetzt geht?
Das kann eine Chance sein insoweit, dass man den Weg wieder frei macht für Leute, die auch in der Parteistruktur was verändern wollen. Man hat gemerkt, dass sich die Grüne Jugend ein bisschen abgekapselt hat. Und jetzt können neue Leute durchstarten und mit der Grünen Jugend auch was verändern wieder.
Die Frage ist ja auch so ein bisschen, was jetzt in den kommenden Monaten passiert. Sie sagen, vielleicht ist da jetzt auch neue Bewegung drin in der Grünen Jugend und damit auch in der Partei. Jetzt steht ein Bundestagswahlkampf irgendwann auch wieder an und Stand jetzt wird Robert Habeck als Kanzlerkandidat ins Rennen gehen. Und der wirbt ja auch so ein bisschen für mehr Beinfreiheit bei sich in der Partei, bei der eigenen Politikgestaltung. Sie haben schon gesagt, es gab harte Diskussionen, inhaltliche Debatten gerade. Aber welche Entwicklung sehen Sie bei sich in der Grünen Partei dann die kommenden Monate? Inwieweit braucht man dann eigentlich dann noch so eine Jugendorganisation wie die Grüne Partei, wenn Sie sagen, naja, der Weg ist ja eigentlich durch die Institution durch die eigene Partei durch. Jetzt gehen da vielleicht noch mal ein paar Dutzende, vielleicht auch hunderte Leute raus. Braucht's das dann noch?
Ja, auf jeden Fall. Wir brauchen die Grüne Jugend in der Partei, weil die Grüne Jugend immer so ein Korrektiv war auch und um auch mal diverse Debatten anzustoßen, mal den Blick von außen zu haben und einfach so einen Gegenpol zu bilden. Und deswegen ist die Grüne Jugend so wichtig und deswegen braucht es die auch. Und deswegen brauchen wir auch eine neue Grüne Jugend jetzt, die schlagkräftig ist und gut aufgestellt wird.
Sagt Pascal Ledin, Abgeordneter im Landtag in Hannover. Und er bleibt auch bei der Grünen Jugend. Im Gespräch über die Pläne von anderen Parteikolleginnen und Kollegen eben aus der Parteijugend auszusteigen und sich mit einer linken Organisation selbstständig zu machen. Der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck wird ja nicht müde, den Haushaltsplan der Bundesregierung als ein sehr gutes Paket zu verteidigen. Ein sehr, sehr gutes Paket sogar. Und er sagt, es sei gelungen, die Schuldenbremse einzuhalten im nächsten Haushalt und gleichzeitig wichtige Impulse für die Konjunktur zu geben. Aber aktuell steckt Deutschland fest in der Rezession. Die schlechten Nachrichten aus der Wirtschaft reißen einfach nicht ab und von einer Herbsttristesse ist mittlerweile die Rede. Und wie erwartet haben heute die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute ihre Konjunkturprognosen gesenkt. Lothar Lenz über die neuen Studien.
Volkswirtschaftler und Volkswirtschaftlerinnen sind akribische Menschen. Minutiös untersuchen sie, wie sich die Inflation entwickelt und der Arbeitsmarkt, die Energiepreise und der private Konsum, die Investitionsneigung der Wirtschaft. Am Ende der Analysen aber kann auch ein einfacher Satz stehen.
Seit mehr als 2 Jahren tritt die deutsche Wirtschaft auf der Stelle,
sagt Geraldine Dani-Knedlik vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Denn das Bruttoinlandsprodukt, also die Summe aller produzierten Waren und Dienstleistungen, schrumpft im laufenden Jahr um 0,1%. 2025 und im Jahr danach soll es wieder etwas aufwärts gehen. Die Zuwächse sind mit 0,8% bzw. 1,3%, aber auch nicht berauschend. Woran liegt das alles? Die Wirtschaftsforschungsinstitute nennen eine Menge von Ursachen. Hohe Energiekosten, internationale Handelshemmnisse, die Transformation der Industrie hin zu einer klimafreundlichen Produktion. Vor allem aber, sagt Geraldine Dani-Knedlik, fehle sowohl den Unternehmen als auch privaten Verbrauchern das Zutrauen in die Politik.
So könnte die Sorge über eine mögliche Handlungsunfähigkeit der Regierungskoalition, in der die tragenden Parteien offensichtlich unterschiedliche Zielsetzungen verfolgen, nochmals zunehmen.
Nun hat die Bundesregierung ja ein Wachstumsförderpaket aufgelegt mit Dutzenden Einzelmaßnahmen, vom reformierten Bürgergeld bis zu einer schnelleren Abschreibung von Elektroautos. Aber reicht das alles, um zum Beispiel auch den privaten Konsum wieder anzukurbeln? Für die Sprecherin des DIW ist das Wachstumspaket der Ampel
ein Schritt in die richtige Richtung. Allerdings die Fülle der Maßnahmen hat nicht dazu geführt, dass die Verunsicherung bei den privaten Haushalten sinkt.
Kritisch sehen die Wirtschaftswissenschaftler auch Überlegungen innerhalb der Ampelparteien, den stockenden Absatz von Elektroautos mit Kaufprämien zu fördern. 6.000 Euro für jeden, der seinen Verbrenner stilllegt und sich ein E-Auto kauft? Stefan Kotz vom Kieler Institut für Weltwirtschaft.
Das ist wirtschaftspolitisch nicht zu verantworten. Das würde ja bedeuten, dass wir existierende Güter vernichten, nur um sie dann wieder ersetzen zu können.
Wenn Unternehmen zu teuer produzierten oder die falsche Produktpalette hätten, dann müsse der Markt das regeln, nicht die Politik, forderte Kotz. Ähnlich deutlich wird der Wirtschaftswissenschaftler aus Kiel auch beim Thema Commerzbank. Ihm fehle das Verständnis für Forderungen, die Bundesregierung solle eine Übernahme der Commerzbank durch die italienische UniCredit verhindern, sagte Stefan Kotz.
Wenn wir von einer Kapitalmarktunion sprechen und es noch nicht einmal schaffen, dass eine europäische Bank aus Land A eine andere europäische Bank aus Land B übernehmen kann, ohne dass sich die Politik dort einmischt, dann haben wir offenbar ein mangelndes Grundverständnis davon, was ein Binnenmarkt ausmacht.
Die Bundesregierung tue also gut daran, die Rahmenbedingungen für die Wirtschaft zu verbessern, statt in Einzelfällen zu intervenieren.
Lothar Lenz über die pessimistische Herbstprognose der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute. Und bei diesem Thema bleiben wir jetzt auch noch und hören einen Kommentar aus dem ARD-Hauptstadtstudio von unserem Korrespondenten Hans-Joachim Viehweger.
NDR Info. Die Meinung.
5 Millionen. Das war die Zahl, die Mitte der 2000er Jahre Deutschland aufschreckte. 5 Millionen Arbeitslose. Diese Zahl zeigte damals allen, wie schlecht es um die deutsche Wirtschaft stand. Die Politik reagierte. Die Bundesregierung unter Gerhard Schröder brachte die Agenda 2010 auf den Weg und legte die Grundlage für Reformen am Arbeitsmarkt. Heute liegt die Arbeitslosigkeit deutlich unter der Schreckenszahl von damals. Nicht Arbeitslosigkeit scheint das Problem zu sein, sondern der Mangel an Arbeitskräften. Wahrscheinlich ist das der Grund, warum vielen noch nicht klar ist, wie dramatisch es heute wieder um die deutsche Wirtschaft steht. Jahr für Jahr fällt Deutschland im Wettbewerb zurück. Unternehmen investieren lieber im Ausland als im Inland. Die Zahl der Insolvenzen steigt. Und Arbeitsplätze entstehen bei näherem Hinsehen nicht in der Wirtschaft, sondern im öffentlichen Sektor. Die Wirtschaftspolitik versucht derweil Löcher zu stopfen, die sie an anderer Stelle selbst aufreißt. Ein Beispiel. Gerade wird überlegt, den deutschen Autobauern bei möglichen Milliardenstrafen aus Brüssel zu helfen. Strafen, die freilich Teil der europäischen Klimastrategie sind. Im Gemeinschaftsgutachten heißt es, die Wirtschaftspolitik ist bislang eher Teil des Problems als Teil der Lösung. Was folgt? Erstens. Wirtschaft muss wieder Priorität bekommen, nicht nur um den Wohlstand in unserem Land zu sichern, sondern auch um der gesellschaftlichen Stabilität willen. Das gelingt zweitens nicht dadurch, dass man hier und da eine Milliarde verteilt, sondern indem die Politik für gute Rahmenbedingungen und eine gute Infrastruktur sorgt. Und dazu gehört drittens, dass unternehmerisches Handeln auch gesellschaftlich positiv gewürdigt wird und Gewinne nicht verteufelt werden.
Die Meinung von Hans-Joachim Viehweger aus dem ARD-Hauptstadtstudio über die Herbstprognose der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute. Hier in den NDR-Info-Themen des Tages. Die internationale Sorge vor einer weiteren Ausweitung des Nahostkrieges wächst. Am Rande der UN-Vollversammlung in New York haben mehrere westliche Staaten ja in einem gemeinsamen Appell eine Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah-Miliz im Libanon gefordert. Aber bei der israelischen Regierung stößt dieser Vorstoß bislang offenbar auf Ablehnung. Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu forderte die Streitkräfte auf, die Kämpfe im Norden, Zitat, mit voller Kraft fortzusetzen. Jan-Christoph Kitzler berichtet für uns aus dem ARD-Studio in Tel Aviv.
Israel hält den Druck hoch. Auch in der Nacht wurden im Libanon wieder Ziele der Hisbollah angegriffen. 75 dieser Angriffe gab es laut Armeeangaben. Und während das im Libanon zur Massenflucht von Zivilisten führt, steht zumindest rhetorisch noch eine weitere Eskalation im Raum, eine israelische Bodenoffensive. Herzi Halevi, der Generalstabschef, gestern bei einem Soldatenbesuch. Bereitet euch vor, wir machen weiter, hören nicht auf. Wir treffen sie weiter überall. Das Ziel ist klar, die Bewohner des Nordens sicher zurückzubringen. Um das zu erreichen, bereiten wir uns vor. Das heißt, dass eure Stiefel feindliches Gebiet betreten werden. Ortschaften, aus denen die Hisbollah große militärische Außenposten gemacht hat, mit Infrastruktur im Untergrund, Stützpunkten und Abschussrampen. Und von wo aus sie Angriffe auf unser Gebiet und israelische Zivilisten ausführen. Doch der militärische Druck könnte ein doppeltes Ziel verfolgen, die Hisbollah zu schwächen und den Boden zu bereiten für eine Deeskalation. Es gibt nämlich noch weiteren diplomatischen Druck, allen voran durch die USA und durch Frankreich. US-Präsident Joe Biden über das, was auf dem Tisch liegt. Wir rufen zu einer 21-tägigen Waffenruhe entlang der libanesischen Grenze auf und wir haben große Unterstützung aus Europa und von arabischen Staaten. Auch wenn das Kriegsgeschehen gerade ein anderes Bild vermittelt, es gibt zumindest eine gewisse Chance, dass das gelingen könnte. Rund um die UN-Vollversammlung in New York laufen die Verhandlungen. Israels Premier Benjamin Netanyahu ist dorthin gereist. Auch der geschäftsführende libanesische Präsident Najib Mikati ist dort. Die Frage ist nur, ob sich die schiitische Hisbollah-Miliz, die Teile des Libanon kontrolliert, darauf einlässt. Sie hatte nach dem Terrorangriff aus dem Gazastreifen vom 7. Oktober begonnen, Israel mit Raketen und Drohnen zu beschießen. Israel hat seitdem tausende Angriffe im Libanon geflogen. Beiderseits der blauen Linie der de facto Grenze sind zehntausende Menschen geflohen. Die rechtsextremen Teile der Regierung von Netanyahu lehnen eine Waffenruhe jetzt ab. Doch für Israel hätte ein Ende der Auseinandersetzung Vorteile, sagt Ohr Heller, ein Militärexperte im Fernsehsender Channel 13. Israel könnte die Kampfhandlungen im Libanon vom Krieg im Gazastreifen trennen, denn in diesem amerikanisch-französischen Vorschlag gibt es keine Forderung, den Krieg im Gazastreifen einzustellen. Wenn Nasrallah jetzt einverstanden ist, die Waffen im Norden ruhen zu lassen, ohne dass die Kampfhandlungen im Gazastreifen eingestellt werden, dann gelingt es vielleicht auch, ihn von seiner Unterstützung der Hamas und Sinwars wegzubringen. Hassan Nasrallah, der Chef der Hisbollah, hatte immer wieder betont, dass die Angriffe auf Israel aufhören, wenn die Waffen in Gaza schweigen. Doch nach heftigen israelischen Luftangriffen mit hunderten Toten, nach der Tötung hochrangiger Vertreter der Hisbollah-Führung, könnte sich seine Meinung geändert haben. Und Israel könnte erreichen, dass im Libanon die UN-Resolution 1701 von 2006, die völkerrechtlich bindend ist, endlich durchgesetzt wird. Sie sieht eine demilitarisierte Zone bis etwa 25 Kilometer nördlich der Grenzlinie vor und damit mehr Sicherheit für Israelis im Norden. Moshe Davidovich, der eine Regionalverwaltung ganz im Nordwesten Israels leitet, ist noch skeptisch. Es sind meine Bürger, die seit einem Jahr in diesem Krieg feststecken, die seit einem Jahr aus ihren Häusern evakuiert sind, die ohne Einkommen, ohne Haus, kurz vor dem Nervenzusammenbruch stehen. Ich möchte wirklich hoffen, dass diese Gelegenheit, die nach einem Jahr, in dem zu wenig getan wurde, in dem zu spät etwas getan wurde, jetzt wahrgenommen wird, um die Hisbollah zu entfernen, um das Waffenarsenal zumindest im Südlibanon zu zerstören. Denn wir können unsere Bürger nicht basierend auf leeren Worten und Abkommen zurückbringen, die die Tinte nicht wert sind. Für die Frage, ob es Ruhe im Norden gibt, werden die nächsten Tage und Stunden in New York entscheidend sein. Bis dahin bleibt der Druck hoch, auch militärisch.
Soweit Jan-Christoph Kitzler hier in unseren Themen des Tages. Und zum Abschluss noch etwas, was Firmen hierzulande viele Nerven und noch mehr Euros kostet: die deutsche Bürokratie. Der Bundestag hat heute das Entlastungsgesetz verabschiedet, das vierte seiner Art. Es soll Bürokratie abbauen und durch die beschlossenen Maßnahmen sollen Unternehmen eine Entlastung von bis zu 1 Milliarde Euro bekommen. Die Union kritisierte das Bürokratieentlastungsgesetz jedoch als unzureichend. Luca Deutschländer hat bei der Debatte in Berlin zugehört.
Es sei das größte Bürokratieabbauprogramm in der Geschichte Deutschlands. Das sagt Bundesjustizminister Marco Buschmann von der FDP. Sein Ministerium hat das vierte Bürokratieentlastungsgesetz vorgelegt. Inhalt mehr als 60 einzelne Punkte, die Bürokratie in Deutschland entschlacken sollen. Heute hat der Bundestag sie beschlossen. Allein den Unternehmen im Land soll das Gesetz Kosten von rund 950 Millionen Euro im Jahr ersparen. Zum Beispiel, weil sie weniger Speicherplatz fürs Aufbewahren von Daten kaufen müssen. In dem Gesetz steht zum Beispiel, dass deutsche Staatsangehörige beim Check-in im Hotel künftig keinen Meldeschein mehr ausfüllen müssen. Eine andere Neuerung betrifft die Belege, die Unternehmen fürs Finanzamt aufbewahren müssen. Sie können künftig schon nach 8 Jahren statt nach 10 vernichtet werden. Die Frist wird also verkürzt. Nicht nur die Union wittert ein Einfallstor für Steuerbetrüger. Wirtschaftsverbände und auch die Opposition kritisieren außerdem, dass es mit diesem Gesetz noch nicht getan sei. Das räumt für die Bundesregierung auch Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen ein.
Reicht das? Reicht es? Nein, das tut es nicht. Die peinlichen, fast zynischen und kaum zu ertragenden Anekdoten aus Handwerk, Mittelstand und Unternehmen, was sie alles an Sachen machen müssen, sind manchmal nur noch mit Humor zu ertragen und manchmal bleibt einem das Lachen im Hals stecken.
Die Bundesregierung hat deshalb angekündigt, Bürokratie auch in Zukunft weiter abbauen zu wollen.
Und soweit waren das unsere Themen des Tages für diesen Donnerstag, den 26. September. Die hören Sie immer um 5:15 und direkt danach stellen wir sie Ihnen auch als Podcast in der ARD-Audiothek zur Verfügung.